hören jetzt SWR1 Leute, der Radiotalk als Podcast mit Wolfgang Heim.
Professor Helmut Diegel ist Sportwissenschaftler, Sportsoziologe, langjähriger Leichtathletikfunktionär, war mal Präsident des Deutschen Leichtathletikverbandes. Und wir freuen uns, dass er heute Vormittag unser Gast ist in SWR1 Leute. Guten Morgen erstmal und herzlich willkommen.
Guten Morgen.
Herr Diegel, vor ein paar Wochen sind Sie 70 Jahre alt geworden. War es eine schöne Geburtstagsfeier?
Naja, also da ist nun erneut so eine Grenze überschritten worden, wo man wirklich sich damit auseinandersetzen muss, dass man alt geworden ist.
Das heißt, die Zahl 7 gefällt Ihnen eigentlich nicht so gut?
Ja, also ich denke, alle diese ab dem 60. da kann man nur sagen, diese Geburtstage sind Mahnmale. Ja. Und nicht mehr Freudenereignisse.
Aber ansonsten sind Sie als ehemaliger Leistungssportler und Handballer noch gut beieinander oder zwickt es irgendwo?
Naja, also ich denke, die Knochen, die tun überall weh. Wenn man selbst Hochleistungssport betrieben hat, dann muss man mit den Langzeitfolgen leben. Also wenn ich an meine alte Bundesligamannschaft vom SV Möhringen denke,
die Handballer,
da hat nun jeder von denen irgendwo mit seinen Folgen des Hochleistungssports zu leben. Die Menisken sind meistens schon gar nicht mehr vorhanden. Aha. Und die Hüften sind auch ein Problem, aber deshalb möchte man diese tolle Zeit nicht missen.
Okay.
Gesundheit hat damals keine Rolle gespielt, als wir den Hochleistungssport für uns als wichtig empfunden haben.
Ansonsten sind Sie als Sportwissenschaftler, der einen Lehrstuhl hatte an der Universität in Tübingen, emeritiert. Sind Sie ganz draußen aus diesem Wissenschaftsbetrieb oder machen Sie noch bestimmte Projekte?
Nein, ich habe noch einige Forschungsprojekte und bin auch an mehreren Publikationen noch beteiligt und plane selbst auch noch einige Monographien. Mhm. Wir haben in Tübingen an dieser Universität eine sehr, für uns, für die Emeriti, eine sehr schöne Regelung, dass die Universität uns noch einen Arbeitsplatz gleichsam bis zum Lebensende stellt. Mhm. Ich habe noch meine Mitarbeiterinnen, die mit mir zusammenarbeiten und ich habe nicht mehr die Zwänge. Ich muss nicht mehr, ich darf und das ist sehr angenehm.
Ansonsten haben Sie, glaube ich, Ihre Funktionärstätigkeiten auch ein bisschen zumindest runtergefahren. Sie sind Ehrenpräsident des Deutschen Leichtathletikverbandes. Sie sind noch im Council des Internationalen Weltleichtathletikverbandes. Was machen Sie da?
Also dort bin ich für die Bereiche Fernsehen und Marketing zuständig. Wir haben ja mit den Weltmeisterschaften ein attraktives Produkt, das sich auch ganz gut am Markt behaupten kann.
Alle 2 Jahre?
Alle 2 Jahre. Und wir haben in Moskau die letzte Weltmeisterschaft gehabt. Die nächste wird in Peking sein. Sie wird besonders schwierig für uns werden, denn China ist kein einfaches Gastgeberland. Aber
und die
für
Luft
die Vermarktung ist natürlich China ideal. Für die Athleten wird es grauenhaft, denn die Weltmeisterschaft wird im August 2015 sein. Und da hat es in diesem Jahr zumindest waren es 40 Grad und eine Luftverschmutzung, die ihresgleichen sucht.
SWR1 Leute, der Radiotalk.
Unser Gast heute Vormittag, der Sportwissenschaftler und Sportsoziologe Professor Helmut Diegel, der erst im Handball beheimatet war als aktiver Sportler, dann als Funktionär in die Leichtathletik gewechselt ist. Und jetzt frage, welches Verhältnis hat zu den Olympischen Winterspielen in Sotschi?
Ja, ich war ja viele Jahre Vizepräsident des Nationalen Olympischen Komitees für Deutschland. Und insofern fiebere ich mit unserer Mannschaft mit. Mir hat die Mannschaft im Vorfeld dieser Spiele beinahe leid getan, denn es gab so viel Kritik an Sotschi, an dem Ausrichter, an Putin. Und es wurde ja von manchen Medien sogar ein Boykott diskutiert. Und die Athleten mussten sich schon beinahe entschuldigen, dass sie an den Olympischen Winterspielen teilnehmen. Vor diesem Hintergrund beobachte ich diese Spiele mit großem Interesse.
Okay,
sind
aber vielleicht sollte man
Spiele, wo ich nicht selbst vor Ort bin. Insofern habe ich auch jetzt eine ganz andere Perspektive. Durch diese distanzierte Beobachtung sieht man die Spiele ganz anders.
Vielleicht sollte man 2 Dinge dann schon voneinander unterscheiden. Auf der einen Seite die sportlichen Events, die unter sehr professionellen Bedingungen ganz offenkundig durchgeführt werden. und das andere halt die durchaus berechtigte Frage, ob Großveranstaltungen dieser Art in solche Länder gehören, mit einem Präsidenten an der Spitze, der nun eben kein lupenreiner Demokrat ist.
Also lupenreine Demokratien gibt es nur wenige. Und wenn wir Olympische Spiele oder Weltmeisterschaft nach Fußball-Weltmeisterschaft nur noch in lupenreinen Demokratien durchführen würden, dann hätten wir erhebliche Probleme. Ich glaube, dass das Gegenteil der Fall sein muss. Auch in solchen quasi diktatorischen Systemen sollten wir den Sport als Medium benutzen. Das hat sich in Peking durchaus als sinnvoll erwiesen und es hat sich auch bei der Vergabe von Fußball-Weltmeisterschaften als sinnvoll erwiesen. Allerdings muss dann die Durchführung auch an Bedingungen geknüpft sein.
Würden Sie, Herr Diegel, tatsächlich sagen, die Olympischen Spiele, die in Peking stattgefunden haben, haben in der Folge die Menschenrechtssituation in China verbessert?
Nein, mit Sicherheit nicht. Aber die chinesische Gesellschaft ist nicht mehr dieselbe. Ich habe nun in China nun die Möglichkeit, jährlich mehrfach Land und Leute kennenzulernen. Ich gebe Vorlesungen in verschiedenen Universitäten und nicht nur in Shanghai und nicht nur in Peking. Und gerade wenn ich den jungen Menschen, den Studenten begegne, so war der Auslöser für ihre Internationalisierung die Olympischen Spiele von Peking. Allein der Spracherwerb hat sich enorm entwickelt. So viele junge Chinesen, die deshalb Englisch gelernt haben, das ist nur auf diese außergewöhnliche Konstellation der Olympischen Spiele zurückzuführen. Und ich glaube auch, die Massenmedien haben sich verändert. CCTV ist nicht mehr der gleiche Sender, wie er früher einmal war. Und natürlich hat auch das Internet seine eigene positive Möglichkeit, diese Gesellschaft zu beeinflussen. Hier hat China sich geöffnet. Ja. Tibet ist nach wie vor ein Problem. Und Menschenrechtsverletzungen sind immer noch auf der Tagesordnung.
Wir haben über sportliche Großereignisse gesprochen und warum es aus Ihrer Sicht zumindest so ist, dass man diese Menschenrechtsdiskussion jedenfalls nicht auf die Nummer 1 der Tagesordnung setzen sollte. Auf Position wie viel würden Sie sie setzen?
Also bei der Vergabe der Spiele selbst muss die Menschenrechtsdiskussion durchaus eine herausragende Rolle haben. Aber genau darin liegt das Problem, dass die Vergabeprozesse nicht transparent sind und dass die Kriterien, die man an die Ausrichter heranträgt, nicht in aller Konsequenz überprüft werden.
Gilt auch für Sochi.
Und das gilt für Sochi. Da ist natürlich in der Bewerbungsentscheidung damals, als Salzburg der entscheidende Konkurrent war, manches schief gelaufen aus der Sicht des IOC, denn man hat eben gemerkt, dass diejenigen, die darüber entscheiden, an welchem Ort die nächsten Spiele stattfinden werden, oft mit den Spielen selbst und mit den Inhalten der Spiele so gut wie gar nichts zu tun haben. Es sind im IOC mehr als 100 Mitglieder. Viele davon haben beispielsweise mit den Winterspielen relativ weniger Mut. Ja. Ihr Kriterium, nachdem sie ihre Stimme für das eine Land oder für die eine Stadt abgeben und damit sich gegen eine andere Stadt aussprechen, das ist oft irrational, oft persönlicher Natur und können durchaus auch finanzieller Natur sein.
Das bedeutet, Großereignisse, wenn sie denn sportlich vergeben werden und die beteiligten Figuren von IOC beispielsweise oder auch von der FIFA, was Fußball-Weltmeisterschaften angeht, ganz ohne schön gefüllte Kuverts geht es im Regelfall nicht ab.
Ich glaube, dass es nicht mal die vollen Kuverts sind, sondern es sind wirtschaftliche Ambitionen, die auf sehr elegante Weise eine zentrale Rolle spielen können. Beispielsweise hat Putin, als sich Sochi beworben hat, aufgezeigt, welche Möglichkeiten die russische Wirtschaft den internationalen Fachverbänden bieten kann. Und wenn man Sponsorenverträge mit diesen Unternehmen abschließt, mit Gazprom oder mit der VDB Bank, dann wissen diejenigen, die davon profitieren, durchaus sich in Dankbarkeit zugunsten des Bewerbers darzustellen.
Das ist ein gewichtiger Grund. Auf der anderen Seite, um den Schauplatz zu wechseln, In Katar finden irgendwann Fußball-Weltmeisterschaften statt. Jetzt werden Stadien gebaut zu Bedingungen, die zur Folge haben, dass, ich weiß nicht wie viele, die letzte Zahl, die ich gelesen habe, 400 Arbeiter Minimum unter fürchterlichen Bedingungen während ihrer Arbeit quasi ums Leben gekommen sind.
Also die Arbeitsbedingungen in Katar, die waren schon sehr lange äußerst problematisch. Der ganze Boom dieses sehr eigenartigen Staates Katar ist ja nun im Wesentlichen auf eine wirtschaftliche Kooperation zurückzuführen. In dieser Kooperation spielt die Bundesrepublik eine zentrale Rolle. Und auch viele Bauten, die in Katar heute bewundert werden können, die wurden von Architekten aus Westeuropa, teilweise von deutschen Architekten konstruiert, und auch deutsche Firmen waren daran beteiligt. Die widrigen Arbeitsbedingungen, ich habe dies vor Ort selbst beobachten können, die haben auch diese Unternehmer zu verantworten. Und hier liegt das besondere Problem. Der Sport macht auf diese Probleme aufmerksam. Wenn es nicht diese Fußball-Weltmeisterschaft die Absicht geben würde, sie dort auszurichten, dann würden wir wahrscheinlich über diese Arbeitsbedingungen noch immer nicht sprechen.
Was die aktuellen Winterspiele in Sotschi angeht, hat der Mainzer Dopingforscher Professor Simon vor den Olympischen Spielen gesagt, bis zu 60% der Olympiateilnehmer werden gedopt sein. Jetzt gucken wir auf die aktuellen Kontrollen und auf die positiven Befunde und wir sind, glaube ich, Herr Diegel, bei der Zahl 0. Alles, was Simon angeht, ein grandioser Irrtum?
Also ich glaube, dass niemand von uns weiß, wie viel uns betrügen und wie viele Athleten sind sauber bei diesen großen internationalen Sportveranstaltungen. Was wir aber wissen, das ist das Folgende. Zunächst waren nur wenige Sportarten vom Dopingproblem betroffen. Mittlerweile sind alle olympischen Sportarten von Dopingproblemen dahingehend tangiert, dass es positive Proben gibt. Mhm. Teilweise nur wenige, aber es gibt positive Proben.
Die gibt es logischerweise auch im Wintersport. Gleichwohl, wenn niemand erwischt wurde, bedeutet das, hat die große Umkehr stattgefunden oder niemand ist so blöd, gedopt in die Spiele zu gehen, um entsprechend erwischt zu werden.
Also ich denke, dass über Wettkampfkontrollen bei derartigen Großereignissen nur wenige aufgedeckt werden können. Am Ende werden es vielleicht 3-4 Athleten sein. Und bei Olympischen Spielen, an denen 10.000 Athleten teilnehmen, da ist dies in der Tat eine relativ bescheidene Quote. Aber wir müssen wissen, dass mit den heutigen pharmakologischen Möglichkeiten, die weltweit existieren, das Dopingkontrollsystem unterlaufen werden kann. Wir haben einmal viel zu wenige Kontrollen, wenn wir die Situation weltweit betrachten. Wir haben zum anderen die Möglichkeit, unterschwellig zu dopen, sodass bei den Kontrollen selbst die Substanzen gar nicht aufgedeckt werden können. Und zum Dritten gibt es immer wieder neue Medikamente, die wir gar nicht kontrollieren können.
Dazu passt auch die Geschichte über ein neues Dopingmittel namens Full-Size MGF, ein neues Muskelaufbaupräparat, in Russland im Übrigen hergestellt, das garantiert nicht nachweisbar ist.
Ich glaube, dass das nicht die einzige Substanz ist. Wir haben immer wieder Präparate, die verändert wurden, die in ihrer Molekülstruktur zunächst einmal angepasst wurden an bestehende wirksame Substanzen und dann eben so verändert wurden, dass sie im Kontrollsystem nicht aufgedeckt werden können. Zum Glück werden die Dopingproben eingefroren, sodass man vielleicht dann später, wenn man bessere Methoden hat, den einen oder anderen überführen kann. Aber wir müssen schon erkennen, dass sich der Betrug im Hochleistungssport für die Athleten lohnt und der eigentliche Verlierer der saubere Athlet ist. Das ist tragisch für die sauberen Athleten, denn wir müssen einfach davon ausgehen, dass die Verführungen immer größer werden. Die Grenzüberschreitung ist eine Möglichkeit, gerade wenn es um viel Geld geht und ich an der Grenze meiner Leistungsfähigkeit angekommen bin und ich dann über naturwissenschaftliche Experten den Rat erhalte, du könntest noch mehr leisten, wenn du diese oder jene Substanz verwendest, dann ist der Athlet der eigentlich Gefährdete und die wirklichen kriminellen Betrüger befinden sich im Hintergrund.
Wir haben, Herr Diegel, vor plus minus einem halben Jahr mit Manfred Ommer Sendung gemacht, ehemaliger Leichtathlet, der zu einem frühen Zeitpunkt in den 70er Jahren gesagt hat, ich habe gedopt. Der hat in dieser Sendung vor einem halben Jahr gesagt, flächendeckend seiner Beobachtung nach ist das passiert und die deutschen Sportfunktionäre hätten eine besonders üble Rolle dabei gespielt. Hat Ommer recht?
Also ich denke, dass in der alten Bundesrepublik in der Tat in vielen Sportarten gedopt wurde. Das haben die Untersuchungen in den 70er Jahren bereits offengelegt. Das war auch durchaus ein öffentliches Thema. Der erste große Dopingskandal ist ja 1976 öffentlich beklagt worden aus Anlass der Olympischen Spiele in Montreal. Kolbespritze, aufgeblasene Därme und Mägen von Schwimmern. Also ekelhafter kann man Doping sich eigentlich gar nicht vorstellen. Und ich habe aus gutem Grund mein Buch mit dem Titel Verlorener Kampf überschrieben, das in diesen Tagen erschienen ist. Warum? Weil ich den Eindruck habe, dass viele Funktionäre sich diesem Problem nicht stellen wollen. Auch die Politik möchte sich dem Problem nicht stellen. Die Wirtschaft, die am Sport sich beteiligt, auch sie drückt sich um das Problem. Und auf diese Weise schieben wir ein ungelöstes Problem vor uns her und dies nun mehr als 30, 40 Jahre.
Aber Herr Diegel, die Logik ist doch eine ganz einfache. Diejenigen, die künftig auf Doping verzichten als Spitzensportler, werden nicht mehr die Leistung bringen, werden nicht mehr die Medaillen einfahren. Mit anderen Worten, jeder positive Dopingfall ist für all die Berufsgruppen, die Sie gerade aufgezählt haben, geschäftsschädigend.
Also zunächst einmal glaube ich, dass für viele Athleten sich der Betrug gelohnt hat. Das liegt an den Preisgeldern und an den hohen Sponsoring-Kooperationen, die heute abgeschlossen werden können, wenn man erfolgreich im Hochleistungssport ist. Denken Sie an einen Usain Bolt. Er hat Verträge mit der Wirtschaft abgeschlossen in 20 Millionen Höhe. Er bekommt ein Antrittsgeld für jeden Start in einer Größenordnung von 300 bis 400.000 US-Dollar. Und vor diesem Hintergrund ist dieser Hochleistungssport ökonomisch ein attraktives Geschäft. Und nun ist die Frage, welche dieser Leistungen werden auf natürliche Weise erbracht und wo wird medikamentös die Grenze überschritten, wo wird nachgeholfen?
Dann bleiben wir doch bei Usain Bolt. Manfred Ommer hat vor einem halben Jahr gesagt, undenkbar, dass Usain Bolt diese Leistungen ungedopt bringt.
Also ich halte wenig von einer Diskussion, in der man alle Athleten des Doping verdächtigt. Man muss die Athleten überführen und Usain Bolt hat den gleichen Anspruch wie deutsche Athleten. Er muss als sauberer Athlet bewertet werden, solange er des Dopings nicht überführt wird.
Was nützt das denn, verzeihen Sie, Herr Diegel, wenn die modernen Überprüfungsmethoden gar nicht dazu in der Lage sind, die aktuellen Dopingsünder zu überführen?
Deswegen glaube ich ja auch, dass nicht das Kontrollsystem die Lösung darstellen wird. Es ist ausgesprochen teuer und es ist meines Erachtens nur bedingt wirkungsvoll. Wir müssen in die Grauzone des Betruges vorstoßen. Wir brauchen verdeckte Ermittler. Wir brauchen Polizisten, die als Athleten eingeschleust sind, die uns gleichsam die Hintergründe des Betruges offenlegen.
Das wird schwierig.
Ich glaube, wenn wir Staatsanwaltschaften haben, die als Schwerpunktstaatsanwaltschaften tatsächlich aktiv ermitteln, ich glaube, wenn wir eine speziell ausgebildete Polizei haben, dann können wir einen entscheidenden Schritt im Anti-Doping-Kampf tun.
Wir hatten es ja immer eine lange Zeit mit dem Kampf der beiden Systeme zu tun. BRD gegen DDR. Es hat dieses Staats- und Parteidoping der früheren DDR gegeben mit zum Teil fürchterlichen Folgen. Ich weiß nicht, wie viele Menschen dort dann nach ihrer Karriere gesundheitlich kaputt waren. Kennen Sie da aktuelle Zahlen?
Also ich kann nicht Zahlen nennen in der Weise, dass sie statistisch irgendwo verlässlich wären, aber die Fälle als Einzelfälle sind tragisch genug. Wir haben die Folgen heute zu sehen, wie sie immer noch nachwirken. Und Professor Franke hat dabei die größten Verdienste, denn er hat die deutsche Gesellschaft auf dieses Problem hingewiesen. Und das ist nicht nur ein deutsches Problem, sondern auch ein internationales Problem. Diese Folgeschäden des Dopingmissbrauchs sind auch in der Sowjetunion, also in Russland heute zu beobachten. Man kann sie im amerikanischen Hochleistungssport beobachten, im Basketball und im Baseball. Dieser Medikamentenmissbrauch hat verheerende Folgen für die Gesundheit der Athleten.
Bedeutet beispielsweise für die Kugelstoßerin Heidi Krieger, dass sie heute nicht mehr Heidi Krieger heißt, sondern Andreas Krieger.
Und zu Recht hat diese Athletin oder dieser Athlet nun für sich dies im Sinne eines Opfers öffentlich gemacht und auch seinen Anspruch artikuliert. Denn hier fanden Manipulationen, Verbrechen an Menschen, so muss man es bezeichnen, Verbrechen an Menschen durch Ärzte statt. Und die Gesundheit von Athletinnen und Athleten wurde ganz bewusst in Kauf genommen für den sportlichen Erfolg.
Hat es sowas Extremes auch in Deutschland West gegeben?
Also wir hatten ja den Fall Birgit Dressel und er hat, denke ich, wie ein Mahnmal gezeigt, dass auch im westdeutschen Hochleistungssport erheblichen Medikamentenmissbrauch gibt und dass auch dort Ärzte Substanzen verabreicht haben, die verheerende Folgen gehabt haben für die Gesundheit der Athleten.
Der Fall Dressel, eine Siebenkämpferin, die ist kollabiert, gestorben. Man hat, ich weiß nicht, mehr als 20 verschiedene Substanzen in ihrem Körper gefunden. Und Klümper, Freiburg war der damals behandelnde bzw. mit ihr zusammenarbeitende Arzt.
Ja, und an diesem Fall Dressel kann heute noch einmal deutlich gemacht werden, Herr Klümper ging straffrei aus diesem Verfahren hervor.
Lebt heute in Südafrika.
Lebt heute in Südafrika. Für den Mediziner, der hier ursächlich beteiligt war, war sein Handeln folgenlos. Und das ist der eigentliche Skandal an diesem System, dass im Grunde genommen nur der Athlet erfasst wird. Alle anderen Beteiligten, die den Betrug ermöglichen, sie gehen leer aus, beziehungsweise sie sind fein heraus, weil bislang der Gesetzgeber sie nicht erfasst.
Und das gilt, das sollte man auch sagen, für letztlich alle Funktionäre, Sportfunktionäre der früheren DDR, die für dieses Staats- und Parteidoping verantwortlich zeichnen müssten.
Ich glaube, die Funktionäre haben grundsätzlich diese Verantwortung zu übernehmen. Das gilt auch für den westdeutschen Sport, denn auch hier gab es systematisches Doping, das haben die Dokumente offengelegt, die mittlerweile bezogen auf die bestimmten Perioden existieren. Das war nicht zu allen Zeitpunkten in gleicher Weise anzutreffen, aber es ist auf jeden Fall ein nicht zu widerlegender Sachverhalt, dass auch im Westen gedopt wurde.
Herr Diegel, Sie haben sehr viele auch interessante und spannende Menschen kennengelernt, beruflich bedingt. Gibt es einen, wo Sie spontan sagen würden, der hat mich wahnsinnig beeindruckt?
Also von den großen Prominenten des Weltsports hat auf mich den positivsten Eindruck Prinz Albert gemacht.
Von Monaco?
Er ist authentisch im Sport. Er hat selbst immer aktiv Sport getrieben und wenn er dabei ist, da ist von seiner adeligen Herkunft gar nichts zu spüren. Mhm. Er ist wirklich so etwas wie ein Freund, ein Kamerad, der, wenn er mit den Bobfahrern zusammen ist bei den Winterspielen, ich habe das erlebt in Salt Lake City und bei anderen Ereignissen, wenn er bei uns bei der Leichtathletik-Weltmeisterschaft kommt, er zu jeder Weltmeisterschaft als begeisterter Zuschauer. Okay. Er ist auch Präsident des Leichtathletikverbandes von Monaco. Das ist seine Welt, der Sport, da fühlt er sich wohl. Wenn er ein Weizenbier trinkt, das ist für ihn etwas, was ihm 100-mal lieber ist wie jedes Glas Champagner. Der hat auf mich durchaus eindrucksvoll gewirkt.
Und das klingt auch durchaus bescheiden, in Anführungsstrichen. Ich denke, dass Sie umgekehrt sehr oft Situationen erlebt haben, wo die menschliche Eitelkeit sich auf eine nicht so besonders schöne Art und Weise gezeigt hat.
Ja, das ist das Problem, dass wir den Weltsport mittlerweile anzusiedeln haben bei den Eliten der Gesellschaft. Die Präsidenten des Weltsports sehen sie auch selbst auf dieser Ebene. Und entsprechend sind auch ihre Gewohnheiten. Man ist dort, wo die großen Chefs der Weltwirtschaft sich bewegen. Man ist dort, wo die Politik sich bewegt. Der Adel ist in der Welt des Hochleistungssports zu Hause. Die Könige und geben sich die Türklinke in die Hand bei den großen Ereignissen. Ja. Und das ist verführerisch und da entstehen dann auch eigenartige Persönlichkeiten.
Dazu kommt, dass man dann natürlich auch als Spitzenfunktionär die teuerste und schönste Suite bewohnt. Umso schrulliger, hätte ich beinahe gesagt, umso merkwürdiger wirkt es, wenn beispielsweise IOC-Präsident Bach Wert darauf legt, dass er ab und an sogar im Olympischen Dorf übernachtet.
Ja, das sind nette Gesten gegenüber den Medien, aber die Realität ist dann doch anders. Auch Jacques Rogge hat immer Wert darauf gelegt, dass er eine Nacht im Dorf geschlafen hat, damit er auf diese Weise Athletennähe dokumentiert. Wobei bei Thomas Bach man schon sagen muss, dass er sich durch eine besondere Athletennähe auszeichnet, weil er eben ehemaliger Hochleistungssportler war und die Athleten sind ihm etwas Wichtiges und er kümmert sich auch um deren Belange. Aber die Realität in der Welt, in der er sich nun bewegt, ist eben eine andere. Man ist natürlich im Fünf-Sterne-Hotel, man verkehrt mit den Großen der Welt, im Flugzeug fliegt man erster Klasse und man wird abgeholt an der Maschine, denn man wird behandelt wie ein Staatspräsident.
Herr Diegel, wie gut kennen Sie Uli Hoeneß?
Ja, ich habe ihn des Öfteren mal getroffen. Allerdings, ich könnte nicht sagen, dass ich jetzt ihn näher kenne. Aber ich habe ihn doch über Jahrzehnte beobachten können in seiner Tätigkeit bei Bayern München. Ich habe ihn als Spieler schon bewundert, wenn er in der Nationalmannschaft spielte und für uns damals einer der genialen Stürmer gewesen ist. Aber was ich an ihm bemerkenswert fand, das war seine Rolle als Funktionär. Denn da hat er für mich eine der herausragenden Rollen gespielt im Weltfußball. Denn es gibt kaum eine Persönlichkeit im Weltfußball, die sich gleichzeitig so sozial verantwortlich gefühlt hat für das Umfeld des Fußballs.
Also dann gucken wir uns diese beiden Faktoren nochmal an. Hochkarätiger Fußballmanager, ein sozialer Wohltäter und auf der anderen Seite ein hochkarätiger Steuersünder. Wie passt das zusammen?
Ja, nun, ich war selbst überrascht, als ich von seiner Spielsucht erfuhr, die für mich so nicht bekannt war. Und zunächst einmal denke ich, da benötigt er Hilfe, so wie dies für jeden, der in dieser Hinsicht betroffen ist, gelten muss. Was nun sein Delikt anbelangt, sein steuerrechtliches Delikt, da glaube ich, da hat ein Gericht darüber zu befinden. Und ich glaube, dass er auch das akzeptiert, was dann entschieden wird. Das würde zumindest seiner Persönlichkeit entsprechen, wie ich sie beobachtet habe. Ich glaube, dass er allerdings auch gewürdigt werden sollte in seiner Gesamtpersönlichkeit, in dem, was er für den Fußball geleistet hat, wie er als sozial verantwortungsvoller Unternehmer gehandelt hat. Da hat er für mich beispielhaft gearbeitet.
Das heißt, er gehört gar nicht ins Gefängnis?
Diese Entscheidung, glaube ich, die muss der Richter treffen und er muss dabei auch abwägen, was man gegen die Schuld aufwiegen kann. Und dann muss man zu einem verantwortungsvollen Urteil kommen. Ich würde mir nur wünschen, dass er einen fairen Prozess erhält. Das würde allerdings für jeden anderen Steuerbetrüger gleichermaßen gelten.
Bezweifeln Sie das, dass er einen fairen Prozess bekommt?
Ich vermute, dass dieser Prozess mit einer großen Öffentlichkeit begleitet wird. Und ich hoffe, dass dabei die Medien sich aus einer distanzierten Beobachterperspektive sich mit dem Fall auseinandersetzen und dass sie nicht das Personality-Geschäft in welcher Richtung auch immer dabei machen zugunsten von irgendwelchen anderen Interessen.
Wobei es ja Prozesse in den letzten Jahren gegeben hat, wo genau dieses passiert ist, denken wir nur zurück an den Fall Kachelmann. Da gab es eine Pro- und eine Kontrafraktion, was die Medien angeht und dazwischen so gut wie nichts.
Und genau das sollte vermieden werden, dann würde man dem Problem nicht gerecht. Ich denke, für Herrn Hoeneß wird es wahrscheinlich die beste Lösung sein, möglichst sich selbst zurückzuhalten, so wie er dies in diesen Tagen getan hat. und sich dem fairen Prozess, den hat er sich zu stellen und er hat auch dann die Konsequenzen zu tragen.
Er muss aber als Vorstandsvorsitzender als aufhören, wenn er verurteilt wird und sei es nur zu einer Bewährungsstrafe.
Davon gehe ich aus und ich glaube, dass er dies auch selbst weiß.
Ich bedanke mich, dass Sie bei uns waren.
SWR 1, Leute. Der Radio Talk als Podcast. Eins gehört. SWR 1.